man Erdanziehungskraft. Wenn wir keine hätten, müsste ich hinterher springen. Passt nicht. Na, jetzt, so müsste es gehen. Ne? Ist hart an der Grenze, aber schön. Okay, irgendwie. So ist besser, ne? Glaube ich. Ich stehe mehr im Licht. Okay, bevor ich anfange, würde ich gerne noch beten und soweit es möglich ist, bitte ich euch dazu, sich zu erheben. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag und ich danke dir dafür, dass du dein Wort groß machen willst heute. Ich danke dir dafür, dass du mit den Planlos-Jungs so weit vorgegangen bist. Und ich möchte dich jetzt bitten für die Predigt, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass du mir hilfst, mich zu konzentrieren. Und dass du, wenn ich neben der Spur bin, Herr, dass du mich beiseite stellst, dass du zu Wort kommst, Herr. Ich bitte dich da wirklich um deine Kraft. Amen. Also ich freue mich erstmal, euch alle zu sehen. Das finde ich total klasse. Eigentlich habe ich einen anderen Einstieg gewählt, aber ich habe das Gefühl, ich muss anders anfangen. Das Thema dieser Predigt oder das Thema des Gottesdienstes ist haltlos. Das, wenn man jetzt mal guckt, von welcher Gruppe das kommt, dann kommt das von planlos. Das Lustige ist, dass das ein witziges Wortspiel ist. Es fiel mir auf, als ich hier saß und die Jungs vorne standen und ihre Caps auf hatten. Planlos, könnte ich sagen. Und könnte damit meinen, ich habe überhaupt keinen Überblick über die Dinge. Ich könnte aber auch sagen, planlos. Und das ist eigentlich der Hintergedanke bei planlos. Denn bei aller Orientierungslosigkeit ist es trotzdem so, es gibt einen Plan und man läuft nicht einfach blind durch die Gegend. Haltlos fiel mir dann auf, als ich dann nochmal unseren Rundown vom Gottesdienst nahm. Da stand dann Halt, Doppelpunkt, los. Dachte ich, wow, das finde ich ja cool. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ihr lest haltlos, wie würdet ihr das verstehen? Was würdet ihr sagen, was ist haltlos? Ja, zum Thema Halt oder Los, ja. Was verstehst du unter dem Begriff Halt los oder haltlos? Nichts zum Festhalten. Wackelig. Hilfe, ich falle. Außer Rand und Band. Ich habe auch nachgeguckt. Und habe im Internet, das geht leichter und schneller, habe ich mal geguckt unter dem Begriff haltlos ohne Doppelpunkt. Und da wird sowas beschrieben wie moralisch schwach, verführbar, willensschwach, unbeständig, orientierungslos, ohne Doppelpunkt. Das Thema des Gottesdienstes ist haltlos. Ich möchte das so ein bisschen einschränken, sonst wird das fürchterlich unübersichtlich. Ich möchte eigentlich einen Satz beginnen und mal gucken, ob wir ihn am Ende des Gottesdienstes oder der Predigt, wie auch immer, beenden können. Ich möchte die Frage oder die Aussage in den Raum stellen, mein Glaube ist ein herausforderndes Thema. Bevor wir jetzt richtig reingehen und uns diese Herausforderung stellen, möchte ich mit uns eine kleine Zeitreise machen. Und zwar folgendermaßen. Stellt euch vor, wir sind 30 nach Christus. Wir sind in Israel irgendwo auf irgendeiner Hauptverkehrsstraße. Extrem viel Betrieb, irgendwo. Und dann sehen wir gerade, da geht eine römische Patrouille vorbei und die guckt uns so ganz schräg an. Und als wenn das nicht genug wäre, fangen sie an, über ihren Kriegsgott Mars zu sprechen und der wäre ja viel stärker als der Gott der Juden. Puh, dann ziehen sie weiter. Die Juden, die so in der Nähe stehen, kriegen das mit und sind total sauer. Aber da das aufgrund der Aufstände und der ständig getöteten Juden ein bisschen gefährlich war, einfach den Mund aufzumachen, haben sie das ganz leise, so haben sie denen gewisse Flüche hinterhergeschickt. Ja? Aber nicht in Form ihres Kriegsgottes Mars. Ja? Dann kommt eine Herde, eine Karawane vorbei mit Ägyptern. Sie reden über irgendwas Gewinn und reden über irgendeinen ihrer Götter Amun-Re. Viel los in Israel. Diese Zeit ist sehr turbulent. Der Vorteil, wenn die Römer haben das ganze Imperium mit einem super Straßennetz durchzogen. Also man kommt prima von A nach B, also von Spanien bis rüber bis nach Marokko. Da haben die Straßen befestigt. Weil das war damals so ganz grob das Römische Reich. Die Schwierigkeit ist, es ist nicht nur eine gute Infrastruktur. Es ist nicht nur eine interessante warme Ecke, es ist auch eine sehr angespannte politische Situation. Ständig Aufruhr. Es ist eine intensive kulturelle Begegnung, könnte man sagen. So viele unterschiedliche Kulturen zu der Zeit, die sprachen teilweise dieselbe Sprache, weil vorher waren die Griechen da, das Griechisch hatte sich durchgesetzt. Das war die Zeit so ungefähr 30 nach Christus. Und mal jetzt ganz ehrlich gesagt, wenn man das hört und man hört ständig irgendwelche Informationen, irgendwelche Weltanschauungen, irgendwelche Ideen, dann ist es doch nicht überraschend, wenn man dann nicht stabil steht, dass man haltlos wird. So möchte ich meinen ersten Gedanken auch bezeichnen. Wie wird Haltloses fest? Wie wird Haltloses fest? Jesus kommt in dieser Situation nach Israel oder tritt in Israel auf und fängt an, seine Botschaft zu verkündigen. Ein Teil seiner Botschaft finden wir im vorlaufenden Text vor dem Hausbau. Weiß jemand zufälligerweise, was vor dem Hausbau kommt? Also Matthäus 5 bis Matthäus 7. Die Bergpredigt, klasse. Weiß jemand zufälligerweise, was in der Bergpredigt drinsteht? Okay, nein, das ist jetzt unfair. Also Jesus spricht in der Bergpredigt zum Beispiel davon, was für eine Herzenshaltung hast du, was für eine Einstellung hast du zu den Dingen. Er sagt zum Beispiel in den Seligpreisungen, ein Teil der Bergpredigt, die reinen Herzens sind. Oder wenn du Almosen gibst, dann tu das so, dass deine linke Hand nicht weiß, was deine rechte tut. Oder mit anderen Worten, renn nicht durch die Gegend, ich gebe mal einen Hunni, sondern tu es so, dass es keinem auffällt. Wie ist deine Herzenshaltung? Wie ist deine Einstellung zu den Dingen? Das ist ein Teil der Bergpredigt. Ein zweiter Teil ist, wie gehst du mit deinem Gegenüber um? Wie gehst du mit den anderen um? Er sagt zum Beispiel etwas später dann, jeder, der seinem Bruder zürnt, der ist dem Gericht verfallen. Harte Aussage. Oder er sagt dann, wenn du dich erinnerst, dein Bruder hat was gegen dich, dann lass dein Opfer, das du geben willst, liegen und geh hin und klär das Problem. Wie gehst du mit dem anderen um? Und nicht nur das, sondern natürlich auch, wie ist die Beziehung, wie stellt sich Gott die Beziehung zwischen sich und dem Menschen vor? Und dann sagt er sehr deutlich, Leute, wenn ihr zum Beispiel ins Gespräch mit Gott kommt, wenn ihr beten wollt, dann stellt euch doch nicht mitten hin, so, Herr, und jetzt aber, dass mich alle sehen können. Nein, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen hört. Was nicht bedeutet, dass ich mich verstecken soll als Gläubiger. Das ist damit nicht gemeint. Also in der Bergpredigt predigt Jesus die ganze Zeit über soziales Verhalten mit der richtigen Herzenshaltung und der persönlichen Beziehung zu Gott. Und noch interessanter finde ich dabei ist, die Bergpredigt selber ist eigentlich nicht an die Volksmengen gerichtet gewesen, überhaupt nicht, sondern nur an seine Jünger. Weil es heißt nämlich, als die dann da durch die Gegend zogen, hat sich Jesus irgendwo auf den Berg gesetzt und hat seine Jünger zu sich gerufen. Und dann kamen die anderen dazu. Eigentlich redet er mit seinen Jüngern. Er unterweist seine Jünger. Er redet also zu Gläubigen. Er redet nicht zu Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. In diesem Gleichnis vom Hausbau heißt es ganz, ganz schnell: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Baumeister. Okay? Erstens mal, ich finde es interessant, er sagt nicht, also irgendwas, wenn ich irgendwie und irgendwo, sondern er sagt, das, was ich vorher gesagt habe, wer diese meine Worte hört, wer diese meine Rede hört, steht in einer anderen Übersetzung. Mit anderen Worten, nicht irgendwas, sondern Leute, das, was ich gerade vorher gesagt habe, wenn ihr das tut, dann sehe ich euch als klug an. Ich sehe euch als klug an wie einen Mann, der ein Haus baut und es auf Felsen gründet. Habe ich dann überlegt, okay, wie wird haltloses Fest? Was muss ich also machen? Wenn ich ein Haus bauen will, dann mache ich den Sand glatt, so richtig schön, ne? Vielleicht so ein bisschen plattklopfen und dann fange ich an zu bauen. Gucke ich vielleicht noch, dass das alles einigermaßen gerade steht, nicht so wie in Lüneburg, da sind die Wände alle schief und krumm wegen dem Bergbau, Salzbergbau. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Fehlt da noch was? Die Frage ist doch, Mensch, wenn du sowas einfach dahin stellst, das kann man ja wegschieben. Hallo. Ja, wenn das leicht genug ist, schiebt man es weg. Warum um alles in der Welt kümmerst du dich nicht darum, dass das Ding richtig stabil stehen kann? Also mit anderen Worten, das Fundament. So, wie sieht es in Israel aus? Die schon da waren, können das ziemlich gut beschreiben. Ich frage mal in die Runde. In Israel ist das der meiste Untergrund, welche Art Untergrund? Wie ist der Boden da? Viel Rasen, gut gepflastert. Lukas, was würdest du sagen? Wie ist in Israel der meiste Boden eigentlich? Ist ziemlich sandig. Das heißt, das ist loser Sand. Bei uns sagt man zu Hause zu dieser Art von Sand Mullersand. Kennt ihr Mullersand? Das ist ein ganz feiner Sand, den, wenn man den in die Hand nimmt, dann rinnt der einem durch die Finger. Das nennt man bei uns Mullersand. So, und dieser Sand ist da überall zu finden, überall und nirgendwo. Und Jesus sagt, auf dem Felsen bauen. Das heißt, du musst erstmal ein Loch buddeln, weil Felsen ist ziemlich weit unten. Das bedeutet arbeiten. Das bedeutet Schweiß. Das bedeutet Anstrengung. Das bedeutet Muskelkater. Schwielen. Aber das Ergebnis ist, das Haus steht stabil. Wenn ich möchte, dass mein als Brücke genommen, muss ich so rum sagen. Jesus spricht vom Haus und redet von Gläubigen. Er redet von Glauben. Wenn du also einen stabilen Glauben haben willst, musst du tief graben. Fester Glaube entsteht nicht einfach so. Fester Glaube kommt nicht so, ich setze mich hier so hin, dann sitze ich hier so, entspanne mich und hoffe, dass alles gut wird. Nein, fester Glaube entsteht, indem man arbeitet im Glauben. Wenn ich festen Glauben haben möchte, was würdet ihr mir jetzt raten? Was müsste ich tun? Was gehört dazu? Was schlagt ihr vor? Wie kann ich meinen Glauben stabilisieren? Beten, reden mit Gott. Gemeinschaft mit Geschwistern. Das gehe ich jetzt von außen. Ganz klar. Sich selbst annehmen. Wie stehe ich zu den Dingen? Wie stehe ich auch zu mir? Wo kam es her? Sehr gut. In der Bibel lesen. Wie ist denn das? Irgendwo muss ich ja satt werden. Ich kann zum einen in der Bibel lesen, manche Dinge verstehe ich aber nicht. Ich muss gucken, wo kriege ich geistlichen guten Input her? Wo kriege ich was her, wo ich geistlich von satt werde? Und dann natürlich, finde ich gut, ja, welche Gemeinschaft habe ich? Paulus sagt etwas später, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist bei Christen nicht anders. Ich habe einen Freund in Lüneburg, der war wirklich gut unterwegs im Glauben. Und da war das tatsächlich so, dass der eine Zeit lang dann wirklich, wie soll ich das mal sagen, der hat alles andere gemacht, als sich als Christ zu bewegen und hat sich mit Menschen in Anführungsstrichen rumgetrieben, die auch so mit Drogen und so zu tun hatten. Und der hat 2 Wochen durchgekifft. Der kann sich an diese 2 Wochen bis heute nicht erinnern. Der ist Christ, kein Ding. Ich muss das ernst nehmen, was ich glaube. Ich sollte das ernst nehmen, was in der Bibel steht. Ich sollte dem nachgehen. Das sind Möglichkeiten, wie Haltloses fest wird. So einen Baumeister nennt Jesus weise. Jetzt ist aber auch der zweite, da heißt es, finde ich interessant, hatte ich mit Jordan gestern besprochen und ich sagte, ist doch interessant, was da steht. Da heißt es nämlich, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein. Oder in einer etwas moderneren Übersetzung steht da, mit einem Dummkopf. Ist auch nett. Na du Dummkopf. Ja. So möchte ich den zweiten Gedanken reinflechten und fragen, welche Auswirkungen hat denn Haltlosigkeit, wenn mein Glaube keinen Halt hat? Wenn ich vom Glauben spreche, heißt Glauben übersetzt so viel wie Vertrauen, heißt so viel wie Treue oder auch Zuverlässigkeit. Das heißt, ich vertraue dem, der zu mir spricht, dass er sein Wort hält. Der mir sein Wort gibt, ist treu. Er ist zuverlässig in dem, was er sagt und tut. Glaube. Ich möchte einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, worauf gründet sich dein Glaube? Ich möchte ein klein wenig provokativ werden. Gründet sich vielleicht dein Glaube darauf, dass deine Eltern an Jesus glauben? Ist nichts gegen zu sagen. Erstmal. Meine Mami hat gesagt, Jesus liebt mich, also muss das stimmen. Ich fange aber niemals an, selber mal zu gucken, selber mal zu hinterfragen, selber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Aber meine Mami hat gesagt, also muss das stimmen, weil meine Mami lügt nicht. Vielleicht habe ich auch niemals eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht habe ich niemals überlegt, will ich eigentlich mit diesem Jesus vorwärts gehen? Vielleicht habe ich mich nie festgelegt. Oder auch sehr schön, man geht sein Leben lang in die Kirche, in die Gemeinde, da wo die Familie hingeht, weil es Gewohnheit ist. Es gehört dazu, es ist sonntags normal, ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber wenn das die Grundlage für meinen Glauben ist, wie entwickelt sich denn dann mein Glaube? Was wird denn da draus? Oder wird überhaupt was draus? Dass ich glaube, dass ich Glauben habe, ist ein Geschenk Gottes. Das kann man sich nicht erarbeiten. Aber im Glauben zu wachsen, ist eine Kooperation zwischen Gott und mir. Ich muss mich Gott bereitstellen und mit Gott vorwärts gehen. Der Fakt ist, wenn man in sich eine so, ich sag mal, geistliche Unruhe spürt, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass was falsch ist. Dann könnte es einfach bedeuten, mach dich auf den Weg. Es ist also nicht klug, wenn man ständig Herausforderungen aus dem Weg geht. Ist nicht klug. Auch in der Gemeinde. Fange ich also nicht an, meine Beziehung zu Gott selbstständig zu leben und zu pflegen, dann wird mein Glaubenshaus keinen festen Grund haben. Und somit könnte ich erleben, wie Zweifel und Anfechtungen meinem Haus den Boden wegspülen. Dann haben wir dann die Geschichte mit dem Sand und dann kannst du das Haus wegschieben. Das ist tatsächlich so. Manche Häuser kann man wegschieben, wenn man die Kraft hätte dazu, weil der Boden ganz, ganz lose ist. Auf der einen Seite zeigt uns also dieser Text vom Hausbau, dass das Leben mit Jesus zum einen Herausforderungen und Widerstände hat. Und diese gilt es nicht wegzulaufen davor. Da gilt es nicht, sich zu verstecken, sondern mit Jesus zusammen sie zu meistern. Es zeigt uns ebenso auch, es ist möglich, ein Leben mit Gott zu leben. Denn so wird Haltloses ja auch fest. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, Jesus selber hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auf der anderen Seite spricht dieser Text von einem Menschen, der sich, ja gut, ich habe mich jetzt für Jesus entschieden, ich gehe auch zur Gemeinde und das war's. Jetzt muss es auch reichen, jetzt muss gut sein und landet in einer gewissen Passivität oder auch auf dem geistlichen Sofa. Problem wird dann irgendwann sein, dass man auf dem Sofa einschläft. Ja, wenn ich jetzt böse wäre, dann würde ich fragen, wenn man abends nach Hause kommt von der Arbeit und man ist glücklich zu Hause zu sein, man packt sich aufs Sofa. Wer kennt das, dass er auf dem Sofa dann schon mal eingeschlafen ist nach einem schweren Arbeitstag? Okay? Ist völlig legitim, nicht falsch verstehen. Nur wenn ich auf dem Sofa sitzen bleibe geistlich, dann habe ich ein Problem irgendwann. Dann ist nichts mehr mit vorwärtsgehen im Glauben. Das kann zu Haltlosigkeit führen. Es könnten Auswirkungen der Haltlosigkeit sein, dass ich mein Glauben verliere. Könnte sein. Ich muss. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du das so für dich durchdenkst, wo befindest du dich? Bist du gegründet auf Jesus Christus als dem Felsen deines Glaubens und bist in Bewegung? Pausen sind völlig akzeptabel. Durchgehender Urlaub ist nicht ganz so hilfreich. Oder bist du völlig haltlos und sagst, also mein Glauben hat keine stabile Grundlage. So möchte ich den Satz von zu Anfang nochmal stellen. Den ich zu Anfang der Predigt stellte. Mein Glaube ist,